Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Ja, schön, dass ich mal wieder hier sein kann. Schön, mal wieder predigen zu dürfen. Ich freue mich drauf, euch das Wort heute weiterzugeben. Und ich springe direkt rein, weil heute geht es tatsächlich auch darum, dass es noch nicht fertig ist. Es ist noch nicht zu Ende, was Gott vorhat. Gottes Mission geht weiter. Wir wissen, dass es am Kreuz noch nicht beendet war. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Aber da hat er über unsere Schuld und Scham geredet, dass die vollbracht ist, dass sie angenagelt ist an dieses Kreuz und dass es vollbracht ist, was Jesus für uns getan hat. Aber es geht da gerade erst los, ihr Lieben. Es geht gerade erst los mit uns. Es geht gerade erst los mit den Dingen, die der Heilige Geist durch die Jünger gewirkt hat. Wir sehen, dass in der Bibel es ab da irgendwie gefühlt noch spannender wird. Der Heilige Geist fällt, Jünger werden berufen, Jünger werden zu Aposteln, Heilungen, Wunder, Dinge passieren in der Gemeinde und Leute werden dazugetan. Ja, und viele große Dinge passieren. Das heißt, auch nach diesen biblischen Geschichten, auch nachdem dieses Buch zu Ende ist und nachdem wir keine Geschichten mehr von unseren Helden und Vorbildern lesen, geht Gottes Mission doch weiter. Und genau das ist das Thema heute. Deine Mission geht weiter. Die Geschichte Gottes geht weiter, weil seine Mission weitergeht. Und die Mission geht weiter mit uns. Die Mission, die wir kennen, die wir von Gott aufgetragen bekommen haben, die steht in Markus Kapitel 16, 15 bis 16. Da steht, danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die Welt und verkündet der ganzen Schöpfung oder der ganzen Kreatur das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Jesus sagt hier, geht in die ganze Welt und verkündet das Evangelium aller Schöpfung, aller Kreatur, gibt es in manchen Übersetzungen das Wort. Und ich habe einen Freund, der ist Evangelist und der hat in Thailand, hat ein Video hochgeladen auf Instagram, wo er in Thailand vor einem Affen steht mit so einem Pamphlet und dem Affen erklärt, was Jesus für ihn getan hat. Und der Affe hat sich dann taufen lassen. Nein, Spaß. Ich glaube nicht, dass Gott das meint, wenn er sagt, geht hin und erzählt das Evangelium aller Schöpfung. Ich glaube, dass das, was damit gemeint ist, ist, dass in diesem Auftrag eine Universalität drin steckt. Es ist etwas, was für alle gilt, für jede Kreatur. Die ganze Welt soll diese Botschaft hören. Jeder soll von diesem Evangelium, dieser frohen Botschaft hören und gerettet werden. Jeder soll von dieser Botschaft hören und gerettet werden. Und genau das ist Gottes Mission. Das ist die Mission, die weitergeht. Und genau deshalb hat er Jesus auf diese Welt geschickt, um der ganzen Welt zu sagen, ich bin ein Gott, der vergibt. Ich bin ein Gott, der rettet. Und in Vorbereitung auf diese Predigt bin ich auf das Buch Jona gestoßen. Und ja, Jona, der mit dem Fisch. Jona, der mit dem Unglauben, mit dem harten Herz, der immer wieder von Gott zurückgetrieben wurde. Und es gibt so viele, viele Punkte, die man aus dieser Bibel rausziehen kann, die immer wieder im Kindergottesdienst auch angesprochen werden. Aber ich habe einen Punkt gefunden, der mich begeistert hat und den ich so noch nie gehört habe. Und wir springen direkt rein in die Geschichte von Jona, nachdem er endlich auf Gott gehört hat, nachdem er vom Wal ausgespuckt wurde und nach Ninive geht und dem Volk das Wort Gottes gepredigt hat. Und da springen wir rein in Jona 4, Kapitel 1 bis 3. Doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Er beklagte sich beim Herrn. Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Urteil bedauerst. So mach nun meinem Leben ein Ende, Herr, ich will sterben. Ich will lieber sterben, als zu leben. Jona wusste um Gottes Gnade. Jona wusste, dass das gesprochene Wort kraftvoll ist und dass es die Menschen zur Umkehr führen würde. Und das ist der Grund, warum Jona weggelaufen ist. Hier hängt viel Geopolitik und verschiedene Strukturen von früher mit zusammen, um nur irgendwie ein ganz kurzes Bild davon zu geben, was da passiert ist. Also Ninive war die Hauptstadt von Assyrien und Assyrien, Ägypten, Israel hatten so immer schon Clinch. Ja, da gab es durchgehend Stress. Immer der, dem es ein bisschen besser ging, hat dann die anderen unterdrückt und dann ging es immer so hin und her. Das heißt, da war grundsätzlich so ein Kampf und so ein Hass aufeinander auf das Volk. Damit man das auch ein bisschen versteht und sich nicht nur fragt, Jona, was geht eigentlich bei dir ab? Jona wusste um Gottes Gnade und ist deshalb weggelaufen. Sein Grund wegzulaufen war Hass. Er wollte nicht, dass Menschen gerettet werden, dass Gott den Menschen, die in seinen Augen so schlimm sind, die in seinen Augen so viele böse Dinge getan haben, vergeben werden. Und etwas später lesen wir dann, wie Gott zu dieser ganzen Sache steht. Und zwar lesen wir in Kapitel 4, Vers 10 und 11, und das sind die letzten beiden Kapitel in dem ganzen Buch. Da steht, nachdem Jona sich wieder aufgeregt hat und gesagt hat, Jona war dann in der Wüste und hat beobachtet, wie das Volk darauf reagiert, wie Ninive reagiert, wie reagiert es auf diese Botschaft Gottes und was verändert sich. Und er steht in dieser Wüste, er liegt in dieser Wüste und beobachtet das Ganze und baut sich so ein kleines Vordach, aber irgendwie die Sonne prallt trotzdem noch auf ihn nieder und da lässt Gott ein Strauch wachsen, ein Gebüsch, eine Rizinuspflanze. Und Jona freut sich so darüber und endlich Schatten und es ist so schön, diese Rizinuspflanze. Und er schläft ein und am nächsten Morgen ist die Pflanze tot. Und Jona sitzt da und sagt, oh Herr, jetzt lass mich doch wieder sterben, ich wünschte, ich wäre tot. Macht wieder ein Riesendrama und da spricht der Herr hinein. Und er sagt, dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über eine Nacht. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können. Ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das einzige Bibelbuch ist, was mit einer Frage endet. Gott geht da nicht weiter drauf ein, sondern das Buch endet tatsächlich so, ihr könnt es nachlesen, könnt mich fact-checken. Das geht wirklich so, sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Und ich glaube, dass diese Frage eine Frage ist und extra auch als Frage gestellt wird in diesem Buch, weil es eine Frage ist, die für uns gilt. Und jetzt kannst du sagen, okay, ich habe kein Problem mit irgendeinem Land, auch keine besondere ethnische Gruppe, auf die ich irgendeinen Hass verspüre. Und das ist auch gut so. Aber die echte Frage, die dahinter steckt, hinter diesem, sollte ich eine so große Stadt nicht schon, ist, hat nicht jeder es verdient, dass ich ihm Gnade gebe, wenn er sie annehmen möchte? Soll nicht jeder diese Botschaft hören? Und wenn man es noch ein bisschen persönlicher macht für uns, dann ist die Frage, bist du bereit, das Evangelium zu teilen mit jeder Kreatur, mit jedem Menschen? Um das nochmal ein bisschen aufzuschlüsseln, das Evangelium zu teilen, bedeutet nicht immer, das Wort zu predigen auf die Art und Weise. Es sind sehr oft, sind es Taten, mit denen wir das Evangelium predigen. Es ist Erbarmen haben, wo es nicht verdient wird. Es ist Vergeben und es ist Lieben. Es ist die Liebe untereinander, aber es ist besonders auch für die Liebe für Menschen, die keine Liebe verdient haben oder es denken. Jesus sagt selber, an eurer Liebe zueinander soll man euch erkennen. Und um es jetzt nochmal ganz praktisch zu machen, diese Frage, dieser Auftrag, der für dich gilt, ist, bist du bereit, deinem Vater, der dich nie geliebt hat, der es dir nie gezeigt hat, Liebe zu schenken, ihm zu vergeben, dieses tiefe Loch in deinem Herzen zu füllen mit Vergebung? Bist du bereit, dem Kollegen, dem Mitarbeiter, der nur schlecht über dich redet und Lügen in der Firma über dich erzählt, bist du bereit, dem Liebe zu begegnen, ihm zu vergeben? Und das ist die herausfordernde Frage, die sich uns stellt. Das ist die Frage, die hinter diesem ganzen jeder Kreatur, allem, jedem, Weil egal, was für Gründe wir uns auch suchen oder was für Gründe wir finden, um das Wort nicht weiterzugeben, Gott zeigt uns hier in seinem Wort, in Markus 16, zeigt er uns, dass jede Kreatur die ganze Welt von dieser Botschaft hören soll. Und dafür braucht Gott dich. Dafür braucht Gott uns. Durch dein Leben, durch die Art und Weise, wie du es vorlebst, wie du es lebst, das ist es, wie Jesus sich zeigt. Das ist es, wie Gott seine Mission weitergibt. Das ist es, wo Leute gecatcht werden. Und ein kleiner Einschub an dieser Stelle, weil ich das so, so empfunden habe einfach. Ich glaube, dass hier eine Person ist oder am Livestream, die selber aufgegeben hat, die sich selber aufgegeben hat und denkt, dass die Dinge, die sie getan hat, zu schlimm sind. Du denkst, dass du zu weit von Gott entfernt bist und dass Gott dich nicht retten kann. Du siehst dich selber quasi wie Jona, die Leute in Ninive gesehen hat. Als Feinde, die schreckliche Dinge getan haben, und vor Gott kannst du eh nicht bestehen und du darfst es gar nicht versuchen und du hältst dich selber so davon weg. Und ich will dir sagen, dass Gott der Bibel, der Gott, dem wir nachfolgen, von seinem Sohn wird er folgendermaßen beschrieben. Als der Vater, der den verlorenen Sohn sucht, der ihm nachrennt, der ihm zurennt und wenn er ihn sieht, nicht verurteilt oder wegschmeißt, sondern ihn umarmt und sich einfach nur an ihm freut. Das heißt, egal wo du stehst, du bist nie zu weit weg und es ist nie zu spät. Jesus ist für deine vergangenen, deine momentanen und deine zukünftigen Sünden an dieses Kreuz gegangen. Und er hat die Sünde besiegt. Wir dürfen sie abgeben. Wir haben letzte Woche so gut von diesem Tausch am Kreuz gehört. Wir geben etwas ab, aber wir geben es nicht nur ab, sondern wir kriegen etwas dafür. Und so ist es auch so, dass du deine Schuld und deine Scham abgibst und du empfängst von Gott Herrlichkeit, Freiheit, Reinheit und seine Ehre. Du darfst mutig vor den Thron Gottes treten, als sein Kind. Und wisst ihr, was die Bibel sagt? Wer du bist, wenn du Jesus annimmst? Dazu könnt ihr 2. Korinther 5 lesen. Da steht, dass wir eine neue Kreatur sind. Siehe, Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Du bist eine neue Kreatur. 2. Korinther 5, 17, wenn ihr es genau wissen wollt. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Und lasst mich euch sagen, was geworden ist. Du wirst von Gott gesehen, wie das heilige Lamm Jesus in Reinheit vor ihm steht. Das heißt, er sieht nicht mehr die Schuld, wenn er dich betrachtet, weil du Jesus selbst angenommen hast für dein Leben. Und du bedeckt bist mit seinem Blut. Das heißt, das Einzige, was er sieht, ist dieses perfekte Opferlamm, Jesus Christus. Nicht mehr dich und deine Schuld, er sieht Jesus. Und nicht nur das, Jesus verspricht uns, dass derselbe Geist, der Christus vom Tod aufgeweckt hat, in uns lebt. Du bist berufen dazu, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen und das Wort Gottes zu predigen. Du! In Johannes 14, Vers 12 bis 14, da steht, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere. Denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet um was ihr wollt in meinem Namen und ich werde es tun. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, dann gilt diese Sache für dich. Ihr Lieben, wenn du ein wiedergeborener Christ bist, dann nimm doch mal deine Hand. Wenn du weißt, dein Leben gehört Jesus, dann nimm deine Hand und platziere sie auf deinem Bauch, auf dem Mittelpunkt deines Körpers. Platziere sie da. Und wir sagen alle zusammen, dieselbe Kraft, die Jesus vom Tod auferweckt hat, lebt in mir. Und sag's nicht nur einfach so nach, sag's nicht nur vor dich hin, sondern sprich zu deinem Geist, weck ihn auf. Vertreib alle diese Lügen und überspiel sie mit der Wahrheit. Das ist die Wahrheit, die Gott uns sagt. Okay? Also wir sagen, dieselbe Kraft, die Jesus vom Tod auferweckt hat, lebt in mir. Dieselbe Kraft, die Jesus vom Tod auferweckt hat, die lebt in mir. Amen. Jetzt sagt's nochmal, als würdet ihr es glauben. Dieselbe Kraft, die Christus vom Tod auferweckt hat, sie lebt in mir. Halleluja. Halleluja. Und Leute, ich mache das nicht, um uns irgendwie aufzuhypen oder irgendwas, sondern es geht hier darum, die Lügen zu verdrängen, die der Feind uns Tag für Tag immer wieder an den Kopf schmeißt. Er sagt uns immer wieder, du bist nicht genug. Das Gebet hat beim letzten Mal schon nicht funktioniert. Guck dir doch mal an, was du da gemacht hast. Aber Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Du bist geheiligt und gerecht und du kannst mutig vor den Thron Gottes treten. Das ist die Botschaft, die Jesus uns hinterlassen hat. Das ist das, was er selber sagt. Und ich finde diesen Gedanken, vor den Thron Gottes treten, mutig, finde ich so krass. Wenn du dir einfach mal vorstellst jetzt, dass da ein riesen Thronsaal ist, größer als alles, was du dir je vorstellen kannst, und es schwirren überall Engel rum, riesige Gestalten mit 6 Flügeln und Augen überall, und die singen heilig, 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 und es donnert und blitzt. Und eine Ehrfurcht und Macht ist spürbar in diesem Raum. Und ein Gott sitzt auf dem Thron und sein Gewand erfüllt den ganzen Raum. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wenn ich einfach so hinkommen würde, ich würde wahrscheinlich sofort tot umfallen, aber ich würde kein Wort rausbringen können, geschweige denn mutig vor diesen Thron treten. Aber durch Jesus werden wir nicht mehr gesehen wie wir, sondern wir dürfen mutig vor den Thron, vor diesen heiligen, herrlichen Thron, mutig vor diesen Thron kommen. Und wir dürfen genauso mutig Gottes Wort weitergeben in unserem Leben. Und das bringt mich zu der Frage des Tages. Das bringt mich zu der Frage, die ich uns mitgebracht habe. Weil ich denke, das trifft auf die meisten Leute hier auch zu. Wenn wir jetzt dazu berufen sind, wenn es Gottes Mission ist, in alle Welt hinauszugehen, und wenn wir dazu berufen sind, das Evangelium aller Kreatur zu verkünden, was ist mit mir, der hier in Wiesbaden einfach lebt? Was ist hier mit meinem Leben? Ist Gott sauer auf mich? Und Matthäus 5, 14 bis 16, da können wir etwas Spannendes lesen, nämlich: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und die Frage, passt auf, das ist eine schwere Frage, denkt drüber nach, die ich mitgebracht habe, ist: Liegt Wiesbaden auf dieser Erde? Ist Wiesbaden in dieser Welt? Manche sind sich nicht ganz sicher, aber Wiesbaden ist eine Stadt in Deutschland auf der Erde, auf dem Planeten Erde. Und genauso wie er hier sagt, geht in alle Welt, sagt er auch, geht nach Wiesbaden. Wiesbaden braucht Jesus. Deshalb die Berufung, der Ort, das, wozu du da bist, ist nicht von der Geografie abhängig. Es ist das, was Gott für dich vorhat in deinem Leben, was zählt. Wiesbaden liegt ganz groß auf Gottes Herzen. Und was ich so cool fand an dieser Bibelstelle, ist, da steht nochmal, die Stadt, die auf dem Berg liegt, kann sogar gar nicht verborgen bleiben. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt und leuchtet, kann nicht verborgen bleiben. Aber es sind zwei Kriterien, die wir erfüllen müssen. A, wir müssen leuchten. B, wir müssen auf dem Berg sein. Oder anders gesagt, mit der Lampe. A, wir müssen die Lampe leuchten lassen. Und B, wir müssen sie auf den Kerzenständer, auf den Leuchter stellen, damit sie leuchten kann, damit sie gesehen wird. Und jetzt die Frage, wie leuchtest du? Wie leuchten wir? Der Helmut leuchtet gerade, weil die Sonne perfekt auf ihn scheint. Aber wie leuchten wir? Mein Sohn, der liebt Schnullis und der hat ein paar von diesen Leuchteschnullis. Und diese Leuchteschnullis, wenn die aus der Schublade rausgeholt werden, leuchten sie nicht. Diese Leuchteschnullis leuchten dann, wenn du Licht drauf hältst und ein bisschen wartest und es aufladen lässt. Und ich glaube, genauso geht's auch mit uns. Wir brauchen das Licht Gottes in unserem Leben, Tag für Tag, immer wieder neu, damit wir überhaupt leuchten können. Was sollen wir weitergeben, wenn wir nichts haben? Deshalb, erste Sache, wie leuchten wir? Immer wieder an die Lichtquelle selbst kommen. Immer wieder aufladen. Wir werden nie so hell leuchten wie das echte Licht. Aber dieser Schnulli, den zum einen sieht er ihn immer die ganze Nacht durch und zum anderen ist das Zimmer von diesem kleinen Schnulli wirklich erleuchtet, dass man Dinge sehen kann. Und wie schön ist es doch, wenn wir uns zusammentun und jeder an seiner Stelle, wo er ist, leuchtet und dadurch die Städte, die Menschen um uns herum wirklich erleuchten. Das heißt, es ist wichtig, dass wir leuchten. Erstens. Zweitens, wie positionieren wir uns denn jetzt auf diesem Berg? Ganz einfach, indem du dich nicht versteckst. Es geht darum, dass wir Liebe und gute Werke, wie auch diese Bibelstelle es zeigt, Liebe und gute Werke tun. Die Leute sollen es sehen. Die Leute sollen es sehen. Aber nicht nur das. Ich glaube persönlich, dass sehr viel auch damit zu tun hat, dass wir uns nicht verstecken mit unseren Meinungen. Und da rede ich nicht von deiner eigenen persönlichen Meinung, die ja auch sehr stark sein kann. Ich rede von göttlicher Meinung. Ich rede von Dingen, die Moral, Weltanschauungen und Perspektiven, die wir aus der Bibel nehmen für unser Leben, die wir größer schreiben als unsere eigenen Perspektiven, als unsere eigenen Weltanschauungen. Und ich rede davon, dass wir zu diesen Dingen stehen. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir unsere Meinung und Moral, Weltbilder, die auf Gottes Wort gegründet sind, dass wir die nicht nur aussprechen, sondern dass wir die auch vertreten und vertreten können. Die Meinungen und Weltbilder von Deutschland, die Meinungen und Weltbilder von Amerika, die Meinungen und Weltbilder der ganzen Welt driften immer weiter von dem ab, was wir in Gott wissen, was ewige Wahrheit ist. Und deshalb ist es super wichtig, dass wir da, wo wir sind als Lichter, dass wir diese Meinungen vertreten. Dass wir nicht unseren Mund halten, sondern dass wir unser Licht auf den Berg stellen. Dass wir eine Stadt auf dem Berg sind. Du bist dann auf dem Berg positioniert, wenn du zu Gottes Meinungen stehst, und zwar in Liebe. Für manche ist das wichtig, nochmal hinterher zu sagen, in Liebe. Du bist dann auf dem Berg, wenn du im Biounterricht, wenn es um Evolution geht, sagst, dass du nicht denkst, dass du vom Affen abstammst. Du bist dann auf dem Berg, wenn du die göttliche Liebe anstrebst und vertrittst. Göttliche Partnerschaft, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat. Dass Gott Mann und Frau für die Ehe, für die Partnerschaft geschaffen hat. Als ergänzenden Faktor. Es ist fast schon lächerlich für mich in meinem Kopf, dass man das überhaupt als kontrovers beschreibt. Aber es ist es. Und wir lesen so klar darüber in der Bibel, was Gott dazu sagt, mit was für einem perfekten Plan er Mann und Gott geschaffen hat. Wie man sich ergänzt. Ich merke das ja auch. Ich bin auch eine Weile jetzt verheiratet mit 3 Kindern. Und man merkt, wie krass man sich ergänzt. Und wenn man wirklich auf göttlichem Fundament steht, wie krass diese Liebe zueinander wächst und was für eine göttliche Freude sich daraus ergibt. Du leuchtest genau dann, da, wo du göttliche Werte und Meinungen in Liebe vertrittst. Deshalb ist es verkehrt, gut zu leben. Es ist verkehrt, in Wiesbaden jetzt, sage ich mal, nur zu arbeiten, nicht nach Afrika zu reisen und irgendwie zu missionieren da. Ist das verkehrt? Nein, denn wir sind alle gemeinsam gesandt, aber individuell beauftragt. Wir sind alle gemeinsam gesandt, mit demselben Ziel, ich glaube, dazu habe ich auch eine Folie, aber individuell beauftragt. Wenn du Business machen sollst, wenn du von Gott dazu berufen bist, Geld zu machen, ey, wo ist das Problem? Mach Geld, sei ein Licht da, wo du arbeitest. Sei ein Licht, wo du arbeitest. Spende göttlich, hilfreich. Zeig Gott mit dem, was du hast, in dem, wo du bist, und so, wie er es dir gegeben hat. Ich glaube, wir brechen dieses Missionieren immer so runter auf, nur das ist Missionieren, auf die Straße zu gehen und Gott da zu verkündigen und das ist. Es ist genauso Missionieren, wenn du den Leuten auf deiner Arbeit zeigst, wie liebevoll du mit deiner Frau umgehst. Wie liebevoll du mit deinen Kindern umgehst. Wir haben dasselbe Ziel, wir haben denselben Herrn, aber wir haben individuelle Aufgaben und eigene Bereiche, in denen wir leuchten können. Deshalb ist das, was zählt, dass wir das Ziel von unserem eigenen persönlichen Leben, was wir haben, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Dass wir im Willen Gottes leben. Wo auch immer das ist. Wenn Gott mit dir vorhat, immer in Wiesbaden zu bleiben, dann bleib. Sei ein Licht. Wenn er will, dass du nach Rumänien gehst, um Schulen dort zu bauen, dann geh. Geh mit ihm. Ich will es ganz bewusst auch sagen, für Leute, die die Mission im Herzen haben, wenn sich da Türen öffnen, wenn da Begeisterung dafür da ist, wenn Gott eine Sehnsucht in euch reingestellt hat, geht. Das ist der absolute Hammer. Und lasst mich euch eins sagen, der sicherste und erfüllendste Ort ist nie geografisch. Der sicherste und erfüllendste Ort ist, in Gottes Willen zu leben. Ich selbst habe das erlebt. Ich war, wie die meisten von euch wissen, ich war in Indien. Ich habe einige andere Missionsreisen gemacht. Und ich habe tatsächlich erlebt, wie wirklich lebensbedrohliche Situationen da waren. Wie Pastoren und Freunde von mir stark verletzt, verprügelt wurden. Wie verschiedenste Dinge einfach auch passiert sind. Geistliche Angriffe, die so real sind, das würde mir niemand glauben. Und doch war ein Frieden und eine Gewissheit, dass ich am richtigen Ort bin und dass der Herr bei mir ist, so groß da und haben nicht zugelassen, dass nur ein Funken Angst entsteht. Weil es der sicherste Ort für mich in dem Moment war, in Gottes Willen zu leben. Und das ist er immer noch. Das ist er für jeden von uns. Deshalb ist es wichtig, dass wir Gott auch fragen, hey, wo ist denn gerade mein Ort? Bin ich auf dem richtigen Weg? Ist das noch der Ort, wo du mich haben willst? Willst du mich woanders haben? Und wenn wir diesen Frieden Gottes haben, egal wo wir sind geografisch, dann ist das Schönste, was wir haben können. Und bild dir nicht ein, dass es woanders dann besser wäre. Es kann dir finanziell besser gehen, aber es wird dir niemals im Herzen besser gehen. Deshalb verstehe ich auch nicht, wenn Christen mir sagen, kommt, wir hauen ab aus Deutschland, hier geht es immer schlechter und das passiert hier und jetzt darf man auch noch kiffen. Ich verstehe es nicht ganz, weil meine einzige Frage, die sich mir stellt, ist, wo will Gott mich haben? Wenn Gott dir sagt, geh aus Deutschland, dann geh aus Deutschland, ist doch alles cool. Mach da, wo auch immer er dich hinschickt, dein Ding, sei ein Licht. Aber was passiert mit den Menschen um dich rum, für die du ein Licht sein sollst, wenn du auf einmal weg bist? Was passiert, wenn das Licht, was für sie leuchten soll, auf einmal in Panama scheint? Ihr Lieben, lasst uns nicht wegrennen. Lass uns lieber für dieses Land beten. Lass uns in eine Verantwortung hineintreten für dieses Land. Wenn Dinge um uns herum schlechter werden, preis den Herrn, er hat die Lösung. Lass uns Verantwortung übernehmen und leuchten. Bleib an dem Ort des Friedens. Wenn Gott spricht, wenn er Sehnsucht schenkt, Türen öffnet, geh. Egal welche Umstände und Äxte dazu kommen, geh. Aber wenn du weißt, das ist dein Ort, wo du sein sollst, hier, dann bleib und sei ein Licht, da wo er dich hingestellt hat. Leuchte. Ich möchte mit einer Bibelstelle schließen. Das habe ich auch noch nie gemacht. Und zwar Matthäus 28, 18 bis 20. Da steht, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch, bis zum Ende der Welt. Amen.